Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag, Psalm 108. Ein Psalmlied Davids. Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wache auf, meine Seele. Wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Lande. Lass deine Freunde errettet werden, dazu hilf mit deiner Rechten und erhöre uns. Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Ich will frohlocken, ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Gilead ist mein, Manasse ist auch mein, und Ephraim ist der Schutz meines Hauptes, Juda ist mein Zepter. Moab ist mein Waschbecken, ich will meinen Schuh auf Edom werfen, über die Philister will ich jauchzen. Wer wird mich führen in die feste Stadt? Wer wird mich nach Edom leiten? Wirst du es nicht tun, Gott, der du uns verstoßen hast, und ziehst nicht aus, Gott, mit unserem Heer? Schaff uns Beistand vor dem Feind, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde niedertreten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute Morgen, für die besondere Zeit der Begegnung mit dir, für die Gemeinschaft untereinander, für das Singen, für das Hören auf dein Wort. Danke für diesen Zuspruch, den wir gelesen haben, dass deine Gnade und deine Treue unendlich und unermesslich sind. Danke, dass das gilt und dass das Fundament unseres Glaubens und Denkens sein darf. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Fundament gelegt hast durch deinen Tod am Kreuz. Herr Jesus, du warst gehorsam, du bist auferstanden und lebst, und mit dir leben auch wir. Und dürfen wir, wenn wir dich als unseren Herrn unseres Lebens ansehen, ewiges, unauflösliches Leben haben. Danke, Vater im Himmel, dass du die Schöpfung ins Dasein gerufen hast durch dein Wort. Du bist allmächtig, wir loben dich darüber, über deine Größe und Stärke. Und du hast einen Plan für die ganze Welt. Du hast die ganze Welt in deiner Hand und auch unser persönliches Leben. Danke, dass du damit zum Ziel kommen wirst. Danke, dass wir unseren Weg an deiner Hand gehen dürfen, dass wir uns geborgen wissen dürfen in dir. Danke, dass du uns Frieden gibst, dass du uns führst und leitest. Mag der Weg auch noch so schwer oder auch unverständlich sein. So bitten wir dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir auf dein Wort hören, so wie du es haben willst. Gebrauche Andrea Schäfer dazu, gib ihm Vollmacht und Kraft. Nicht nur uns hier vor Ort, sondern auch all denen, die per Livestream verbunden sind oder den Gottesdienst auch nachträglich anhören. Begegne du ihnen, begegne du auch unseren Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Gruppen und segne den Dienst der Mitarbeiter, die ihnen dich und dein Wort nahe bringen. Vater, wir legen dir den Gottesdienst und den Tag in deine Hände. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Psalmsonntag, Psalm 108. Was haben wir mit Psalm 108 vor uns? Wir haben mit diesem Psalm 108 eine außergewöhnliche Neukomposition vor uns. Jetzt sind also die im Vorteil, die eine echte, reale Bibel vor sich haben. Dann würden sie mich entdecken können aufgrund der Parallelstellen, dass dieser Psalm eigentlich ja gar kein neuer Psalm ist. Sondern der Psalm 108 ist aus zwei Teilen, aus zwei anderen Psalmen entnommen, zusammengebaut worden. Also, wir haben einen ersten Teil aus Psalm 57, das sind die Verse 2 bis 6. Und wir haben einen zweiten Teil aus Psalm 60, das sind die Verse 7 bis 14. Das heißt, wenn Sie sich bis zu Psalm 108 durch die Psalmen durchgelesen haben, kommt jetzt hier rein äußerlich nichts Neues. Sondern es kommt etwas, was Sie schon aus Psalm 57 und aus Psalm 60 kennen, nur jetzt hier noch einmal neu zusammengestellt. Tja, das ist mal rein äußerlich Fakt. Und jetzt, Sie können sich's vorstellen, jetzt scheiden sich die Geister. Die einen Geister, wenn ich das richtig sehe, die Majorität der Geister, das sind die Gegner von Psalm 108. Die sagen, warum macht man sowas? Das ist ja urheberrechtlich ganz schwierig. Das grenzt ja an Plagiat. Das kann man gar nicht machen. Das geht ja gar nicht. Und dann schreibt man noch drüber, David, das kann der ja gar nicht gemacht haben. Also dann wird es ganz, ganz schwierig. Wir wissen, wie schwierig das ist. Also auf jeden Fall, das geht nicht. Das sind die, die sagen, da reißt man etwas aus dem Zusammenhang heraus und meint, wenn man so zwei Teile zusammenbaut, dann wird da was Gutes Neues draus. Und so weiter und so weiter. Stellvertretend ein Zitat von einem der ganz Großen. So ist es denn auch schwierig, ja beinahe unmöglich, die Aussagetendenz der neuen Komposition aufzuhellen. Das sind die Gegner, die Befürworter, die Minorität. Die Minorität, die steht hier und sagt, was für eine geniale Angelegenheit, dass der Heilige Geist, der der eigentliche Autor der Heiligen Schrift ist, ganz offensichtlich es für gut befunden hat, dass aus Psalm 57 und Psalm 60 ein neuer Psalm zusammengebaut wird, nämlich der Psalm 108. Das muss ja Zweck und Sinn haben, denn der Heilige Geist macht nichts ohne Zweck und Sinn. Und die Bibel ist gelenkt durch den Heiligen Geist. Und er ist der eigentliche Autor, der alle Urheberrechte aller Zeiten liegen bei ihm. Also deswegen kann man ja auch kein Plagiat vorwerfen, denn er kann zusammenstellen und machen und wiederholen und neu einsetzen, wie auch er immer es denkt. Das Spannende ist also, wenn aus Psalm 57, dem historischen Kontext, und aus Psalm 60, dem historischen Kontext, im Psalm 108, herausgelöst aus dem historischen Kontext, etwas Neues gebaut wird, dürfen uns natürlich fragen, was soll's? Tatsächlich, es steht wieder David drüber. Wir wissen natürlich nicht, ob in dem Sinne gemeint ist, dass David selbst den Psalm 108 zusammengebaut hat, denkbar. Oder ob es eben seine Texte sind, deswegen gilt ihm das zugeschrieben, auch wenn es seine Teile waren. Oder ob hier David im übertragenen Sinn gedacht wird. Wie auch immer, es steht David drüber. Aber das Spannende ist natürlich jetzt herauszukriegen, wie genau jetzt aus Psalm 57 und 60 jetzt die berühmte Aussagetendenz von Psalm 108 tatsächlich herauskommt. Ich hoffe, ich habe sie noch. Denn im Psalm 57 haben wir zum einen ursprünglich einen Psalm, wo David in der Höhle war. Welche Höhle gemeint ist, wissen wir nicht genau. Es sind ja verschiedene Höhlenerfahrungen des David im 1. Samuel-Buch berichtet worden. In dieser Zeit wird von einer großen Not berichtet und das ist der Psalm 57. Der Psalm 60 ist wiederum David, aber viel, viel später, nämlich David in der Zeit, wo sie eine große militärische Katastrophe zu bewältigen hatten, nämlich während sie die Feinde versuchten zu bekämpfen, kamen die Edomiter in ihre Südostflanke hinein und brachten sie in ein militärisches Ungleichgewicht. Ganz große Not war da. Sowohl Psalm 57 als auch Psalm 60 sind Lieder aus der Not, die einen Teil aber auch der Zuversicht und des Dankens haben. So, und jetzt ist das Hochinteressante, dass im Psalm 108 der jeweils zweite Teil, der jeweils helle Teil, der ist im Psalm 108 wieder gelandet. Also die jeweils dunkleren Seiten von der Höhle und von der edomitischen Anfechtung, die sind weg. Und das jeweils Positive, das ist da. Allein ist doch schon mal erstaunlich zu registrieren, dass eben was aus Psalm 57 genommen wurde und was aus Psalm 60 genommen wurde, ist genau der jeweils zweitere, zuversichtliche, von Hoffnung durchdrungene Teil, der im Psalm 108, diesem Psalm hier zusammengestellt ist. Dürfen wir es so sagen? Alles geht weiter. Natürlich geht alles weiter. Bei Ihnen geht alles weiter. In Ihrem ganz normalen Leben geht alles weiter. Tag für Tag. Gemeinde Jesu geht weiter. Natürlich geht Gemeinde Jesu weiter. Mit all dem, was an kulturellen Veränderungen da ist und so weiter. Aber sie marschiert weiter ihren Weg. Das Volk Israel geht weiter. Natürlich, es geht alles weiter. Es bleibt also alles immer gleich. Ja, auf der einen Seite ja. Und auf der anderen Seite, Nein, es bleibt nicht immer alles gleich. Es gibt eine Weiterentwicklung. Es gibt einen Prozess. Es gibt im Glauben eine Stärkung. Es gibt im Glauben ein Wachstum. Es gibt im Glauben eine Förderung, eine Intensivierung. Und mit diesem Psalm haben wir jetzt diese geniale Chance, aufgrund der Neuzusammenstellung rauszukriegen, was hat denn überlebt? Was ist denn geblieben? Was ist denn noch da? Was ragt denn heraus? Was steht jetzt noch da, wenn Psalm 57 und Psalm 60 weiterlaufen und es zum Psalm 108 kommt? Was ist denn noch da? Es ist das da, was ich vor kurzem in der Losung, ich glaube es war Donnerstag, im Psalm 75 gelesen haben. Dort heißt es, wir danken dir Gott, wir danken dir und wir preisen deine Wunder, dass dein Name, und jetzt kommt die Formulierung, dass dein Name so nahe ist. Das heißt, da ist etwas näher gerückt, was vorher weiter weg war. Oder nachher heißt es, die nahe gekommene Zeit. Im Prozess des Weitergehens des einzelnen Glaubenden, im Prozess des Weitergehens seiner Gemeinde, seines Volkes Israel, der Heilsgeschichte, bleibt auf der einen Seite in den Grundkonstanten unendlich wie das gleich. Und gleichzeitig gibt es einen Prozess des Näherkommens des lebendigen Gottes, einen Prozess des Näherkommens von unserer Seite auf ihn, unseren Gott zu. Und das hat ganz bestimmte Veränderungen. In diesem Psalm haben wir zum einen einen ganz individuellen Charakter noch erkennbar aus der Davidszeit. Und gleichzeitig ist der Horizont ganz weit geöffnet. Wir kennen diese Verse. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten, denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Lande. Ein ganz universaler, weiter Horizont und gleichzeitig ein Ich, das im Glauben das spricht und weitersagt. Also lass uns angucken. Komm, wir gucken es uns an. Der Psalm 108, er lohnt sich. Was hat sich denn geändert? Welche Prozesse sind entstanden? Was darf in Ihrem, in meinem Glaubensleben sich entwickeln? Worauf legt der Heilige Geist seinen Akzent, wenn es um den Glaubenskern, um die Glaubensmarke, um die Glaubensentwicklung, um die Glaubensprofilierung, um die Glaubensprägung geht? Erste Entdeckung, das Morgenrot aus Psalm 57 ist von ganz hinten nach ganz vorne gerutscht. Hochinteressant. Das Morgenrot vom Psalm 57 war ganz hinten, können Sie nachlesen, ist jetzt im Psalm 108 ganz vorne. Ganz nach vorne. Diese wunderschöne Redeweise von ich will das Morgenrot wecken, hat es also in die ersten Zeilen dieses Psalms geschafft. Oder anders gesprochen, das Erstarken der Hoffnung ist Markenkern des reifen Glaubens. Das Erstarken der Hoffnung ist Markenkern des reifen Glaubens. Das Morgenrot wecken, das ist eine dieser wunderschönen Formulierungen, die wir von David kennen. Das Morgenrot wecken heißt, dass er mit dem Morgen bricht ja das Neue an. Nicht nur, dass ein neuer Tag anfängt und Sie sagen, ach, wäre schön, wenn es nachgeblieben wäre, jetzt geht die ganze Schinderei von vorne los, sondern der Morgen, der da gemeint ist, wenn ich das Morgenrot wecken will, ist der Morgen, wenn Gott auftritt und nach der Nacht das Licht schafft. Wir kennen das natürlich mit Jesus verknüpft. Mit Jesus ist ja der Morgenstern aufgegangen. Das heißt, der Tag bricht jetzt an. Oder Jesaja 60, wach auf, der du schläfst, nicht wahr, dann kommt das Licht und leuchtet über dir. Und jetzt kannst du ins Licht hineingehen, weil der lebendige Gott in Jesus Christus kommt. Lukas 1, 78, aus dem großen Lied des Zacharias, das aufgehende Licht aus der Höhe hat uns besucht. Das heißt, es wird Morgen, es wird heller Tag. Der Morgen, Ostersonntag, Morgen ist der Zeitpunkt der Wende des Eingriffs des lebendigen Gottes. Deswegen haben wir im Psalm 46 diese Formulierung, wo da diese Bedrängnis beschrieben ist. Gott ist in der Mitte von Jerusalem, der bedrängten Stadt. Und Gott hilft ihr wann? Er hilft ihr früh am Morgen. Der Morgen hat hier die Bedeutung, jetzt bricht das Neue an. Jetzt kommt Licht hinein nach dem Dunkel der Nacht. Und jetzt ist der Beter da Und der Beter ist der, der ja noch in der Nacht ist. Aber der Beter ist der geistliche Frühaufsteher. Der ist schon wach, obwohl es noch Nacht ist. Und fängt jetzt an zu spielen. Und zwar spielt er mit Psalter und Harfe. Das sind die berühmten davidischen Instrumente, die schon gegen die teuflische Belastung eines Saul geholfen haben. Ja, da wird also entsprechend musiziert, damit die alten Geister sich verziehen. Denn ich will das Morgenrot wecken. Haben Sie die Botschaft? Die Botschaft ist, ich will mit meiner Person, mit meinem Geistlichen ausgerichtet sein, diese Beschleunigung, die, das muss aufwachen, das Morgenrot, das schläft noch, was kann das denn jetzt noch schlafen, das muss doch jetzt endlich kommen. Hallo Morgenrot, komm, denn wenn das Morgenrot kommt, dann kommt der neue Tag. Das ist Kern christlichen Glaubens. Kern christlichen Glaubens heißt doch, Römer Kapitel 5, wir haben Bedrängnis und wissen, Bedrängnis bringt Geduld. Geduld bringt Bewährung. Bewährung bringt aber Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Keiner wird zuschanden, der auf ihn harrt, heißt im Psalm 25. Das heißt, das ist Markenkern, dass Hoffnung sich entfaltet, dass Hoffnung profiliert wird, dass Hoffnung stärker wird. Je länger die Zeit läuft, individuell, Israelzeit, Gemeindezeit, Weltzeit, kommt als Glaubenskern der Jesus-Leute die Hoffnung und rutscht, ich sage es einmal, von ganz hinten nach ganz vorne. Ich weiß ja nicht, wie Sie im Grunde gerade so Ihr Leben erleben. Ich weiß das nicht, wie Sie es individuell wahrnehmen. Ich weiß auch nicht, wie Sie es gesellschaftspolitisch wahrnehmen. Ich weiß auch nicht, wie Sie die heilsgeschichtlichen Eckdaten gerade einsortieren. Ich weiß es nicht. Aber wir miteinander sind uns da einig, dass wir in einem Lauf sind auf den Christus zu. Und zu dem Lauf auf den Christus zu gehört eben auch dramatische geistige, gesellschaftspolitische Veränderungen. Und jetzt die spannende Frage, was macht das denn mit unserem geistlichen Leben? Was macht das mit uns ganz persönlich? Und dann landen wir bei diesem wunderschönen Satz von Jesus, den er in so eindrücklicher Weise allen Jesus-Leuten aller Zeiten gesagt hat. Und je mehr die Zeiten laufen, desto wichtiger wird der Satz. Wenn ihr das alles kommen seht, dann fallt in die große Depression. Dann macht die Jalousien runter und das Licht aus und die Tür zu. Nein, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das heißt, wir merken hier, da rutscht das Morgenrot von ganz hinten aus Psalm 57 nach ganz vorne im Psalm 108. Das Morgenrot der Hoffnung, was in meinem Leben im Glaubensvollzug nur eine marginale Schlussrolle gespielt hat. Ich will das Morgenrot wecken, Psalm 57 kommt es auch ganz zum Schluss. Kommt im Glaubensgeschichte ganz nach vorne und bekommt seine ganz besondere, prägende, bestimmende, stärkende Bedeutung. Mein Gott, Hoffnung ist da und der Gott der Hoffnung entwickelt sich und wird in unserem Leben stark und kriegt unser Glaube dieses ganz besonderen Geschmack, dass eben tatsächlich das Morgenrot der Hoffnung nach vorne rutscht. Das ist das eine. Die zweite Erkenntnis, wenn Sie es anschauen, ist, dass uns die Ausleger sagen, tatsächlich, nicht überraschend, aber sehr, sehr wichtig, das Wunder des Wortes Gottes, das Wunder des Wortes Gottes bleibt in der Mitte. Einer sagt, noch zentraler als im Psalm 60 ist in der Mitte des 108. Psalmes von einem Wunder die Rede. Da ist ein ganz besonderes Wunder, wird da beschrieben. Haben Sie es noch gehört? Da heißt es doch, Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Schon im Psalm 60 war das für den David in der angefochtenen Edom-Krise der Schlüssel, das war die Wende. Da standen die vor da und wurden fast verrückt über der ganzen militärischen Katastrophe, dass da in der Südostflanke die Edomiter auch noch da reingekeilt haben und sie nicht mehr wussten, wo sie zuerst ihre Truppen hinschicken sollten. Und mitten das ganze komplette Chaos kam damals dieser eine Satz, dieser eine erlösende Satz in das Leben der Gottesvolkgemeinde hinein. Gott hat geredet in seinem Heiligen. Gott hat geredet. Allein das Faktum des Redens Gottes ist das entscheidende Geschenk. Und jetzt in der neuen Zusammenstellung im Psalm 108 ist sich etwa so, dass dieses Reden Gottes rausfällt oder an den Rand rutscht oder nur noch am Nebengleis erwähnt wird, sondern es bildet die absolute Mitte dieses Psalms. In der großen Mitte dieses Psalms steht, Gott hat geredet. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie er damals geredet hat, in der ersten Erfahrung von Psalm 60, dann gibt uns darüber die Bibel keine Auskunft. War es eine prophetische Stimme, die aufgetreten ist? War es eine Ansage an den David selber? Wie auch immer, Sie können darum spekulieren, so viel Sie wollen. Wir wissen es nicht, aber Gott hat geredet. Das ist das, worauf wir uns gründen dürfen. Dass der lebendige Gott zu uns geredet hat. Und dass er nicht nur einmal vor Jahrtausenden geredet hat. Dass der Heilige Geist, der in ihn und der in mir lebt, absolut in der Lage ist, jeden Morgen neu mit diesem Wunder in unser kleines, armseliges Leben hineinzutreten, dass wir staunend davor stehen und sagen dürfen, Gott hat geredet. Und diese Worte unseres Gottes, das ist die Mitte des gereiften, des starken, des erwachsen gewordenen Glaubens. Noch zentraler als im Psalm 60 steht in Psalm 108 das in der Mitte. Gott hat geredet. Auf das können, wollen, dürfen, werden wir niemals verzichten, dass dieses Wunder im Einzelnen und in der Gesamtgemeinde geschieht. Und wir danken unserem Gott dafür, wenn das passiert, auch an diesem Sonntagmorgen. Und wenn es passiert in den Hauskreis und wenn es geschieht beim Bibellesen und wenn es passiert bei irgendwelchen christlichen TV-Sendungen und was weiß ich was, Internet-Channels oder wie auch immer, wenn das bei rauskommt, Gott hat geredet, dann sind sie in der Mitte des Glaubens angekommen. Aber es ist ja nicht nur dass die Frage, dass Gott geredet hat, sondern das Besondere im Psalm 60 ist ja auch dieses Eigenartige, wie Gott geredet hat. Und es ist hochinteressant, dass tatsächlich der aus dem historischen Erstkontext herausgenommene Psalm 60 trotzdem das Wie des Redens Gottes noch einmal im Psalm 108 auflistet. Vielleicht war das die Passage, wo Sie beim Bibellesen vorher ausgestiegen sind, weil Sie dachten, ach, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Wissen Sie, was da gesagt wurde? Das war, wo diese ganzen Orte kommen. Sind Sie da noch dran beigeblieben? Waren Sie dabei, als wir gelesen haben, ich will Sichem verteilen, das Tal Sukkot ausmessen, Gilead ist mein, Manasse ist auch mein, Ephraim ist der Schutz meines Hauptes, Juda ist mein Zepter, Moab ist mein Waschbecken, ich will meinen Schuh auf Edom werfen, über die Philister will ich jauchzen. Waren Sie doch dabei? Haben Sie so viel Geografie in Ihrem Kopf, dass Sie mitgehen konnten? Haben Sie mit mir verstanden, was das Phänomen, das ist, dass das, was, das ist Psalm 60 pur. Aber das wird noch einmal erwähnt. Wir hätten vielleicht gesagt, das ist gut, wenn da steht, Gott hat geredet, Punkt, Ende aus, Feierabend. Den Rest können wir uns doch sparen. Den ganzen Geografiekram von damals. Nein, der Grundgedanke von Psalm 60 taucht also immer und immer wieder neu als Grundbotschaft des lebendigen Gottes auf. Was macht denn Gott? Was macht denn Gott, wenn er mit uns ein auf Erdkunde macht? Was macht denn Gott, wenn er mit uns ein auf Geografie macht? Was macht denn Gott mit seinem Volk? Er sagt seinem angefochtenen Gottesvolk, damals in Psalm 60 und dann in Psalm 108, für das Gottesvolk aller Zeiten, ihr habt eine völlig falsche Wahrnehmung der Tatsachen. Ihr habt keinen blassen Schimmer von den Machtverhältnissen und den Systemen. Und deswegen lauft ihr wie irre durch die Welt durch. Und das will ich euch gerne nehmen. Und jetzt geht der lebendige Gott in dieser Geografie, jetzt geht der lebendige Gott in dieser Erdkundestunde, jetzt geht Gott in dieser Stunde der politischen Bildung mit seinem Volk damals im Psalm 60 und im Psalm 108 einmal von Norden nach Süden ganz grob durch. Und klärt mal wieder die Fakten und sagt mal wieder, was Sache ist. Und dazu gehört erst einmal zu wissen, dass eben Sichem und Sukkot übrigens mir gehören. Diese Gebiete sind meine. Und wenn das jemand hier verteilen will und vermessen will, dann bitte schön ich. Ich habe das Anrecht darauf. Außerdem ist auch Gilead mein und Manasse ist mein. Diese ganzen Gebiete gehören ebenfalls mir. Ephraim ist mein Kopfschutz. Das wird ganz besonders geschützt, das große Gebiet Ephraim. Und Juda, das ganze Gebiet Juda, ist übrigens mein Zepter. Damit da kein Irrtum vorkommt, auch Moab, die Feinde, ist übrigens für mich wie eine Art Waschbecken. Und Edom, wo ihr so dermaßen euch fast in die Hose macht, ist übrigens mein Besitz, denn ich habe meinen Schuh draufgeworfen. Ah, der Schuh, Sie wissen es noch? Der berühmte Schuh, der berühmte notarielle Schuh der Besitzanzeigung. Sie erinnern sich an Ruth, Sie erinnern sich an Boas, Sie kennen diese Passage, wo ein Schuh als notarielle Dokumentation des Besitzwechsels eben gilt. Meine Güte, wir schmieren dann irgendwelche rote Paste auf die Verträge, die haben einen Schuh rübergereicht. Wie auch immer, Hauptsache es war notariell klar, Edom ist mein. Dieses giftige, militärisch völlig überhitzte Edom. Und Gott sagt, mein Schuh ist drauf. Gehört übrigens mir. Ich komme damit absolut klar. Und das letzte Stichwort ist, und auch die Philister, mit denen ihr auf der Südwestflanke gerade euch rumschlagt, auch die habe ich vollkommen in meiner Regie. Ich liebe diese Landkarte. Ich liebe diese Geografiestunde. Ich liebe diese politische Bildungseinheit meines Gottes. Denn das, was er hier für Israel sagt, das kann er auch universal sagen. Wenn Sie Freude haben, fangen Sie mal an. Wenn der lebendige Gott mal durch die Länder hindurch marschiert, durch die Länder dieser Erde, und dann setzen Sie mal diese Worte ein, was ihm alles gehört, was mein ist, was er verteilt, wo sein Schuh drauf ist, die gerade verrückt spielen, und was alles ebenso läuft und Gott sagt, ist übrigens alles mein, 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 sagt Gott. Ist das wunderbar, ist das gut? Denn sein Volk ist ja ganz irre. Die haben Angst, dass die Philister aus dem Ruder laufen. Die haben absolut Sorge vor der edomitischen Überrollung. Die wissen nicht, wie sie klarkommen, wo sie ihre ganzen Soldaten herkriegen sollen. Und dann braucht man das. Dann muss man diese Stimme Gottes hören, diesen geistlichen Geografieunterricht für sich wahrnehmen. Ja, 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 das dürfen Sie jetzt. Das dürfen Sie, Sie ahnen das. Das dürfen Sie. Sie dürfen jetzt Ihre eigene Landkarte haben. Ihre Landkarte. Ihre kleine Landkarte, wo Ihr kleines Leben drin ist, von Norden bis nach Süden. Und Sie sind in Ihrer kleinen Landkarte natürlich Herr der Lage. Sie haben alles im Griff, nicht wahr? Ich bestimme in meiner kleinen Landkarte. Ich muss mich drum kümmern, was im Norden und was im Süden, was in der Südostflanke oder Südwestflanke gerade so läuft. Und ich versuche das zu steuern und ich versuche das zu lenken. Ich bin ja der Eigentümer, ich bin ja der Besitzer. Ich bin im Zentrum, das ist mein Waschbecken und das ist mein Zepter und das ist ja alles für mich. Das bin ja schließlich ich. Merken Sie es? Nein, sagt Gott, nein, nein. Diese große, wunderschöne, heilige Geografiestunde, diese Erdkundestunde des geistlichen Lebens zu begreifen, mein kleines Leben mit seinen ganzen Provinzen und Abteilungen und Flanken und Bereichen gehört ihm. Kennt es doch durch. Bitte tun Sie es, das tut geistlich so unglaublich gut. Ich hatte einen gewissen Vorlauf jetzt. Das tut geistlich so unglaublich gut. Setzen Sie Namen ein. Setzen Sie Namen ein. Dass Gott Ihnen sagt, du, den Karl habe ich im Griff. Übrigens, Elisabeth muss genau das machen, was ich will. Und Helga spurt so, wie ich das vorhabe. Und mit Tanja weiß ich schon lange, was ich mache. Verstehen Sie, was ich meine? Nehmen Sie Namen und setzen Sie sie ein und nehmen den geistlichen Geografieunterricht wahr, dass Gott sagt, das ist meine Sache. Nehmen Sie doch Termine. Nehmen Sie Termine dieser Woche. Und Gott sagt Ihnen, warum machst du denn so ein Theater wegen dem Dienstag? Am Dienstag bin ich doch da. Und Mittwoch habe ich auch schon geplant. Und der Freitag macht mir dann Gott überhaupt keine Probleme. Ich habe das alles im Griff, gehört alles übrigens mir. Du vertust dich, wenn du meinst, das wäre dein Ding. Ich habe die Termine. Nehmen Sie doch Ereignisse. Wo Gott sagt, was ist denn los? Meinst du, ich kenne das Krankenhaus nicht? Ich kenne alle Krankenhäuser. Natürlich weiß ich das. Ich weiß auch, wie es in Seniorenzentren aussieht. Ich weiß auch, was in Berlin läuft. Ich weiß auch, was sonst wo läuft. Ich habe alles im Griff. Schwestern, Brüder, merken wir das, wie wichtig diese Geografiestunde ist? Wie wichtig ist das für einen reifen geistlichen Menschen? In der Mitte dieser Satz steht, Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Und aus der Führung des Heiligen Geistes heraus wird diese verrückte Geografieliste zum zweiten Mal in der Heiligen Schrift haben. Mit dem der lebendige Gott sagt, jetzt mach's doch endlich so für dich. Und nimm die Namen und nimm die Daten und nimm die Termine und nimm die Bereiche und sagt jedes Mal, mein, spricht Gott der Herr. Damit das klar ist, damit das klar ist und damit über diesem geistlichen Geografieunterricht des Hörens auf die Worte des lebendigen Gottes in ihr und in mein Leben das als Fazit hineinkommt. Fürchte dich nicht, spricht der Herr. Es gehört alles mir, gehört alles mir. Fürchte dich nicht. Was für ein unwahrscheinlich wichtiger Geografieunterricht. Da steht in der Mitte. Haben Sie es noch? Psalm 108. Das Morgenrot aus Psalm 57 kommt von ganz hinten, ganz nach vorne. Wir stehen im Hoffnungshorizont und erwarten den wiederkommenden Herrn für uns. Das Wunder des Wortes Gottes steht noch zentraler in der Mitte als im Psalm 60. Und sogar die Auflistung dieser verrückten Geografieliste taucht als Trostwort wieder bei uns auf. Und ja, tatsächlich, ja, das Dritte gilt auch. Die Klage, die im Psalm 57 und Psalm 60 so wuchtig war, die tritt in Psalm 108 in den Hintergrund. Gibt's das nicht mehr? Hat er seine rosarote Brille aufgesetzt? Gibt es keine Höhle mehr der Angst? Gibt es kein edomitisches Notszenario mehr? Natürlich, natürlich. Aber es bekommt eine andere Position. Es ist wie auf der Lebensbühne, auf der sie spielen. Und auf der Lebensbühne, auf der sie spielen, ist die Not, ist die Klage aus Psalm 57, aus Psalm 60, ist immer noch da. Es heißt ja dann, erhebe dich, Gott, lass deine Freunde errettet werden. Hilf mit deiner rechten Hand, erhöre uns, schaffe uns Beistand vor dem Feind. Psalm 108, Verse 7 und 13. Aber sie ist wesentlich im Hintergrund. Sie steht in diesem Psalm nicht mehr so zentral, so dermaßen beklemmend in der Mitte. Woher kommt das? Woher kommt diese Veränderung? Woher kommt das? Was will der Heilige Geist uns zeigen? Worauf lenkt er uns? Was zeigt er uns? Er zeigt uns an dieser Stelle in der Weiterentwicklung des 108. Psalm, dass im Licht des Kreuzes jede Not, jede Klage, jede Drangsal, jede Bedrängnis schon den österlichen Sieg in sich trägt. Nein, ist alles noch da. Nein, nicht naiv drüber springen. Nein, da muss man durch. Alles klar. Aber jede Not, jede Klage, jede Bedrängnis, jede Einschränkung trägt seit dem Karfreitag den Sieg des Ostersonntags. Keine Situation Ihres und meines Lebens, keine noch so verrückte Entwicklung in unserem Land und auf dieser Welt steht außerhalb des Sieges des Kreuzes auf dem Hügel Golgatha. Ostern, Licht über dem Gesamten, das ist es. Nein, keine Sorge, ich werde mich nicht zur Majorität der Gegner des 108. Psalmes rüberschlagen, wo ich mich geistig so gefreut habe an diesem Psalm. Und wo ich mir sagen muss, mein Gott, was für eine wunderschöne, durch den Heiligen Geist gelenkte Weiterentwicklung, Stärkung, Förderung, Profilierung, Prägung schaffst du hier. Ja, so ist es, mein Gott. So ist es, so willst du es bei mir. So willst du es bei meinen Geschwistern, so willst du es bei meiner Gemeinde, bei der Gemeinde machen, tun und wirken. Dass das Morgenrot von ganz hinten nach ganz vorne kommt. Dass das in der Mitte stehende Wort Gottes mit dieser wunderbaren, tröstenden, stärkenden, ermutigenden Geografiekarte noch zentraler seine Mittelposition bei mir hat. Und dass die Klage und die Not durch den österlichen Horizont in den Hintergrund kommt. dann kommt bei Ihnen und mir dieser Geist an, den Sie in diesen Tagen unter anderem in dieser wunderschönen Liedstrophe von Johann Christoph Blumhardt lesen konnten. Heute Morgen wurde sie schon bei uns in der Gebetsversammlung zitiert. Johann Christoph Blumhardt, wahrlich ein Mann, ein Pfarrer mit unendlich vielem Leid, dämonischen Belastung, dem ganzen Zeug, Wahnsinn, sich rumgeschlagen in seiner Kirche und allem, was dazu gehört. Und dann schreibt dieser Mann: Du wirst's tun. Merken Sie? Da ist das Morgenrot wohin gerutscht. Ganz nach vorne. Du wirst's tun. Du wirst vertreiben alle Nacht und Finsternis. Endlich wirst du Sieger bleiben. Dein wird alle Welt gewiss. Bricht der helle Tag herein. Welche Freude wird es sein? Also, dann wollen wir miteinander in der Realität des 108. Psalmes lernen zu leben. Das Morgenrot. Von ganz hinten nach ganz vorne. Das rettende Wunder des Wortes Gottes in der Geografiekarte. In die zentrale Mittelposition meines Alltags. Und die Klage in den österlichen Hintergrund. Und so unserem Gott, Jesus Christus, entgegengehen. Ich möchte beten und lade Sie ein, dazu aufzustehen. Ach, Herr Jesus Christus, jetzt danken wir dir. Wirklich, wir danken dir für diesen wunderschönen Psalm, der uns in unserem kleinen Karo unseres Lebens erreicht, indem wir so miteinander unsere täglichen Spuren ziehen. Und wir danken dir, dass wir so entdecken, was du entwickelt haben möchtest, was du gestärkt, was du gefördert haben möchtest, worauf dein Schwerpunkt, dein Gewicht liegt, wenn du uns prägen und bestimmen möchtest. Und wir danken dir, dass wir es bejahen können, was du da vorhast. Und mit ganzem Herzen in der geistlichen Welt dieses Psalmes ankommen wollen und zu Hause sein wollen. Du Gott der Hoffnung, auch wir wollen Menschen sein und werden, die das Morgenrot ganz nach vorne ziehen und vor dir erwartungsvoll bitten, dass das Morgenrot anbricht und du kommst. Wir wollen Menschen sein und immer mehr werden, in denen die Worte Gottes die absolute Mittelposition haben. Und wir von der Schönheit und dem Zuspruch deiner Geografiestunde leben können, Tag für Tag. Und wir wollen Menschen sein, die dich österlich anbeten, auch über der Klage und der Not und der Drangsal. Wir beten dich an, du wunderbarer Gott. All unsere ganz persönlichen Dinge, all die Termine, die Personen, die Ereignisse, der Bereich, alles, was uns ausmacht, es sei dir an dein Herz gelegt, du großer Besitzer aller Lande. Du weißt, was heute, morgen, übermorgen sein wird, alles weißt du. Wir beten dich an. Und du kommst uns entgegen und es wird hell und du wirst der Sieger sein. Und wir werden dich anbeten im Licht der Zukunft. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.